Wir sind noch bei Philipper 2. Der Wiener Schäffbuch hat ja über nur zwei Verse gesprochen am letzten Mal, letzten Dienstag, Philipper 2, Vers 12 und 13. In diesen Versen ging es ja um dieses Paradox des Christseins, diesen Widerspruch eigentlich, dass einerseits ganz klar in der Bibel klar ist, unser Wille ist gefragt, dass wir gefragt sind, unser Leben als Christen zu leben und da auch uns anzustrengen. Dass andererseits es so ist, dass nur das Wirken Gottes es bewirkt, dass wir Gottes Willen gemäß leben können, dass es seine Macht und seine Kraft in uns ist und nicht unser Tun. Und jetzt kommen wir in der Fortsetzung, Vers 14 bis 18, an das Leben als Christ, wie wir es tun sollen. Und wir wollen aber auch die Verse 19 bis 30 dazu nehmen. Das ist ein Abschnitt, der nicht ganz so dicht ist, wo es um die Sendung des Timotheus geht und um die Zurücksendung des Epaphroditus nach Philippi. Die beiden Abschnitte wollen wir uns heute vornehmen. Also Philipper 2, Vers 14 bis 30. Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel, damit ihr ohne Tadel und lauter seid, Gottes Kinder, ohne Makel, mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter in der Welt. Darum, dass ihr festhaltet am Wort des Lebens, mir zum Ruhm an dem Tage Christi, so dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Und wenn ich auch geopfert werde bei dem Opfer und Gottesdienst eures Glaubens, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Darüber sollt ihr euch auch freuen und sollt euch mit mir freuen. Ich hoffe aber in dem Herrn Jesus, dass ich Timotheus bald zu euch senden werde, damit ich auch erquickt werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. Denn ich habe keinen, der so ganz meines Sinnes ist, der so herzlich für euch sorgen wird. Denn sie suchen alle das ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Ihr aber wisst, dass er sich bewährt hat, denn wie ein Kind dem Vater hat er mit mir dem Evangelium gedient. Ihn hoffe ich zu senden, sobald ich erfahren habe, wie es um mich steht. Ich vertraue aber in dem Herrn darauf, dass auch ich selbst bald kommen werde. Ich habe es aber für nötig angesehen, den Bruder Epaphroditus zu euch zu senden, der mein Mitarbeiter und Mitstreiter ist und euer Abgesandter und Helfer in meiner Not. Denn er hatte nach euch allen Verlangen und war tief bekümmert, weil er gehört hatte, dass er krank geworden war. Und er war auch todkrank, aber Gott hat sich über ihn erbarmt, nicht allein aber über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht eine Traurigkeit zu der anderen hätte. Ich habe ihn nun umso eiliger gesandt, damit ihr ihn seht und wieder fröhlich werdet und auch ich weniger Traurigkeit habe. So nehmt ihn nun auf in dem Herrn mit aller Freude und haltet solche Menschen in Ehren. Denn um des Werkes Christi willen ist er dem Tode so nahe gekommen, da er sein Leben nicht geschont hat, um mir zu dienen an eurer Statt. Ja, das fängt schon mit einer starken Aufforderung an. Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel. Wörtlich heißt es, tut alles ohne Murren und ohne Widerrede, also ohne dagegen zu schießen. Das sind ja zwei Sachen. Das Murren, das ist, wenn jemand sich da eher leise äußert, unzufrieden ist und sich das mehr oder weniger in sich hineinfrisst. Auf Schwäbisch sagt man, wenn einer brudelt. Und das Widerrede, das ist das mehr Offene. Also so ein offener Widerstand, nein, das kann doch nicht sein. Je nach persönlichem Charakter macht einem vielleicht das eine oder das andere mehr Probleme. Die einen sind so veranlagt, dass sie vielleicht eher brudelt, und die anderen, die sagen das frei heraus, ganz offen. Also ohne Murren und ohne Widerspruch. Sie sagen, das offen heraus ist besser. Das ist vielleicht psychisch besser, aber auch, sagen wir mal so, es ist beides etwas, was offensichtlich der Apostel Paulus hier so nicht einrechnet. Natürlich bei dem tut alles, da geht es in erster Linie um die Gebote Gottes, um das, was er jetzt sagt, tut das alles. Also man kann es nicht absolut verallgemeinern, wenn jemand sich mal Luft machen muss, ist das jetzt nicht grundsätzlich hier verboten oder so. So sehe ich es zumindest. Aber dass wir in dem, was Gott uns auferlegt, was er uns auch an Gehorsam abverlangt, dass wir da das tun ohne Murren und ohne Widerspruch. Der Paulus weiß ja, die Philipper wollen gute Christen sein. Die wollen wirklich Gottes Gebote einhalten. Er hat mit den Philippern in der Hinsicht wenig Probleme. Aber vielleicht fehlt ihnen auch manchmal trotz Gehorsam die Freude. Und innerlich meldet sich Widerspruch an dem, was einfach Gott von ihnen möchte. Auch die Wegführung, die Gott mit ihnen geht. Gott will, dass wir nicht nur gehorsam sind, sondern dass wir sogar fröhlich gehorsam sind. Und das ist schon ein bisschen viel verlangt. Wir denken, Mensch, gehorsam, wenn wir das schaffen, dann wär's doch schon viel. Und jetzt will der Paulus, dass wir wirklich den Gehorsam auch noch in der Freude tun. Gott im Beruf zu dienen, auch unser Beruf ist ja eine Aufgabe von Gott, der auch im Gehorsam gegen Gott bewältigt werden soll. Im Beruf gibt es ja so viele Dinge, die man nicht so gerne macht, hoffentlich manche, die man gerne macht, aber immer wieder auch Sachen, die man nicht so gerne macht. Und jede Hausfrau hat bestimmte Tätigkeiten, die sie lieber tut, und andere, wo sie vielleicht manchmal eher murrt. Das ist beim Pfarrer ja genauso, wir haben auch unsere Sachen, die wir gern tun und die anderen weniger gern, wo man vielleicht auch innerlich und manchmal auch laut murrt oder schimpft, dass man das tun muss. Überfordert uns also der Paulus hier, dass er das möchte, dass wir auch zum Gehorsam hin noch freudig sind? Ich glaube, er kann das nur deshalb sagen, weil er selber ausprobiert hat, weil er weiß, dass Gott zum Gehorsam noch die Freude dazu schenken will. Zu der Fähigkeit, gehorsam zu sein, auch noch die Freude. Und vielleicht probieren wir es einfach von dieser Aufforderung her mal jetzt in dieser Woche, dass wir das, wo wir vielleicht mit Murren tun, dass wir einfach da Gott konkret darum bitten, Herr, schenk mir, dass ich auch zu dem, wo ich mir es äußerlich nicht vorstellen kann, dass mir das Freude macht, dass du mir dazu doch die Freude schenkst. Also bei mir persönlich, ich sage es jetzt ganz so direkt, dass es konkret wird, ich will einfach Gott bitten, dass er mir morgen früh Freude gibt in dieser schwierigen Schulklasse, wo ich morgen Rallye-Unterricht zu halten habe, dass ich das ohne inneres Murren tue. Und vielleicht können Sie sich jetzt gerade mal was überlegen, wo Sie denken, oh Mensch, da werde ich sicher eigentlich innerlich nicht so gern das machen, dass wir da ganz konkret Gott einfach darum bitten, dass er uns die Freude dazu schenkt. Es geht weiter mit dem Vers 15, tut alles ohne Murren und ohne Zweifel, damit ihr ohne Tadel und lauter seid. Gottes Kinder ohne Makel, mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter in der Welt. Auch hier wieder wörtlich, ohne Tadel und, wörtlich heißt hier nicht, damit ihr ohne Tadel und lauter seid, sondern da steht werdet. Und das ist, glaube ich, etwas tröstlich. Denn also ohne Tadel und so, das, da wird wohl keiner sagen können, dass er das ist. Aber durch Gottes Kraft möchte er, dass wir uns in diese Richtung hin entwickeln. Wir werden nie fertig in unserem Leben damit. Aber es kann eine Entwicklung geben und eine geistliche Frucht und eine geistliche Reife zeigt sich einfach drin, dass es in die Richtung geht, dass wir ohne Tadel und lauter sind. Es heißt hier lauter, das ist ja ein relativ altes Wort, geläutert, rein, ja, rein, unvermischt. Also ganz rein in den Motiven, dass keine falschen Motive drin sind. Und ich denke, das ist ja das große menschliche Problem. Es gibt viel Gutes bei uns Menschen, viele Menschen tun auch viel Gutes. Wäre schrecklich, wenn alle nur Böses tun, dann gäbe es diese Welt wahrscheinlich schon lange nicht mehr. Aber weil wir Menschen ein verkehrtes und verdorbenes Geschlecht sind, wie es hier so steht, ist immer was Negatives mitunter vermischt, auch in dem Guten. Da kann Ehrsucht drin sein, kann ganz versteckt ein Gewinnstreben sein oder ganz einfach, dass das eine gewisse Selbstgerechtigkeit, dass Leute Gutes tun, um gut dazustehen, vielleicht vor anderen, aber auch vor Gott. Der Herr Gott wird schon zufrieden mit mir sein. Dieses rein verwoben sein, dieses der unreinen Motive in das Gute, das charakterisiert unsere Welt. Die Mischung macht das, was schlecht wird. Wenn irgendwo in der Nahrung ein bisschen Gift drin ist, dann ist es giftig, das Ganze. So wie eben auch Jesus vor dem Sauerteig der Pharisäer warnt vor dem bisschen, das den ganzen Teig durchsäuern kann und das praktisch das alles dann in Beschlag nimmt. Wir sollen lauter und also rein sein und unvermischt. Da möchte er uns in unserem Leben dahin führen, auch durch vielleicht manchmal schwere Wegführungen. Dieser Paulus, der hier schreibt, ist ja der reife Paulus, der im Gefängnis ist, der schon viel durchgemacht hat, auch um des Evangeliums willen. Und er hat sicher auch in seinem Leben hier was gesehen, dass Gott an ihm arbeitet. Dann heißt, wir sollen Lichter in der Welt sein. Jesus ist das Licht der Welt, aber auch wir sollen Lichter in der Welt sein. Und hier wiederholt Paulus nur das, was Jesus gesagt hat. Wir wollen Matthäus 5, Vers 14 aufschlagen miteinander. Diese berühmte Stelle aus der Bergpredigt, wo Jesus das sagt, dass wir Lichter sein sollen. Matthäus 5, Vers 14 bis 16. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Interessant, dass auch hier das Leuchten in Beziehung steht mit dem, was wir tun, mit unserer Lauterkeit und Reinheit im Tun, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Licht sein, das ist ganz konkret auch, dass wir etwas von der Güte Gottes an andere weitergeben in unserer Umgebung und das hell machen dadurch. Ja, woher kommt das Licht? Unser Licht kommt von Jesus. Und auch hier schlagen wir die berühmte Stelle im Johannesevangelium auf, Johannes 8, Vers 12. Johannes 8, Vers 12. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Er ist das Licht und wir können durch ihn im Licht leben und im Licht, ja, unseren Weg gehen. Wir sehen, hier ist auf jeden Fall ein ganz großer und wichtiger Zusammenhang. Er ist das Licht der Welt und wir sind die Lichter, die Gestirne wörtlich. Und mir ist da auch dann dieser Vergleich eingefallen. Diese eine Sonne, und wir haben ja die Planeten, das sind die kleineren Lichter. Denken wir mal ganz konkret an den Mond. Der Mond leuchtet ja nicht aus sich selbst heraus. Der wird von der Sonne angestrahlt und gibt dann Licht weiter. Viel weniger als die Sonne, aber auch in einer mondklaren Nacht kann einem das zur Orientierung helfen. Selbst die Sterne waren damals ja viel wichtiger als heute, weil man mit Hilfe der Sterne auf dem Boden Orientierung fand, ganz konkret. Das Licht und die Lichter So ist es mit Jesus und uns. Wir werden bestrahlt von ihm, dem wirklichen Licht, und wir sollen dieses Licht weiter reflektieren. Ein anderer Vergleich, der mir irgendwo einleuchtend ist, ist ein Dia. Ein Dia ist ziemlich dunkel, wenn man es so in der Hand hält. Da leuchtet nichts durch. Nur wenn es in der Projektionslampe, im Projektor drinsteckt, dann kann es in leuchtenden Farben sich entfalten. Und so ähnlich ist es auch jetzt wieder mit uns, dass er durch uns hindurch leuchtet. Und dass wir dann zu Lichtern werden. Uns wird gesagt in Vers 16 jetzt, wie wir leuchten können. Dadurch, dass ihr festhaltet am Wort des Lebens, mir zum Ruhm an dem Tage Christi, so dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Im Evangelium, im Wort Gottes, finden wir die richtige Orientierung. Durch das Wort Gottes werden wir ausgerichtet auf das Licht, damit wir leuchten können. Sonst entsteht so irgendeine Finsternis, dass wir hinter dieser Welt irgendwie, wie wenn wir mal mit dem Mond vergleichen, der Mond kann nicht leuchten, wenn die Erde davor steht, zwischen Himmel und, zwischen Sonne und Mond, wenn da die Erde dazwischen ist. Da leuchtet sie nicht. Und wenn bei uns die anderen Dinge alle dazwischen sind, die vielen Dinge, die groß sein können, können wir nicht leuchten. Sondern nur, wenn wir wieder unmittelbar in die Nähe Jesu kommen, durch das Lesen seines Wortes und durch das Gebet, dann können wir für andere leuchten. Mir wäre es jetzt wichtig, dass wir vielleicht einfach eine Minute uns kurz überlegen. Er möchte, dass wir das Licht der Welt sind. Und er gibt uns die Leuchtkraft. Und dass wir uns jetzt kurz fragen, so ganz persönlich, wo ist in meiner nächsten Umgebung gerade besonders dunkel? Und wo möchte vielleicht dann Jesus, dass ich leuchte als sein Kind? Dass wir es für uns ganz konkret überlegen, wo er das bei uns haben möchte. Ihr seid das Licht der Welt. Lasset euer Licht leuchten vor den Menschen. Er möchte wirklich durch uns etwas bewirken. Er möchte heller machen in dieser Welt. Dazu hat er uns wirklich aufgerufen und dazu gibt er uns auch diese Leuchtkraft aus seinem Wort, dass durch uns Jesus sichtbar wird. Wunderbar. In Vers 16 sagt jetzt Paulus noch etwas Merkwürdiges. Er sagt mir zum Ruhm. Dass ihr festhaltet am Wort des Lebens, mir zum Ruhm. Eigentlich ist in der Bibel Ruhm von Menschen was Negatives. Denn da nehmen Menschen Gott die Ehre, wenn sie für sich Ruhm beanspruchen. Und doch spricht hier Paulus von seinem Ruhm. Allerdings wichtig ist, er spricht von seinem Ruhm nicht jetzt hier in der Welt, sondern von seinem zukünftigen Ruhm im Himmel, den er von Gott bekommen wird. Also keiner, den Menschen ihm geben, sondern einer, den Gott ihm gibt. Und Paulus möchte hier, glaube ich, die Philipper in dem Sinn ermutigen. Wenn es irgendwo nicht schafft, dem Herrn zuliebe, ohne Tadel und rein zu leben, dann versuch's doch wenigstens mir zuliebe, dass ich nicht blamiert bin vor der Welt, vor den anderen, die sagen, was ist das für ein komischer Prediger, und das fällt alles bald in sich zusammen. Vor den Juden, die denken, ach, warten wir es mal ab, bis diese komische Sekte dann wieder vorbei ist, das ist eine Zeiterscheinung und so. Das ist zwar nicht die optimale Motivation, wenn man was Menschen zuliebe tut, aber manchmal fällt es einem ja ehrlich gesagt leichter, was jemand anders zuliebe zu machen. Viele haben schon ihrem Pfarrer zuliebe irgendwo mitgearbeitet, weil sie nicht Nein sagen wollten. Und vielleicht ist ihnen dann zum Segen geworden und ein Stück weit haben sie später Gott zuliebe gemacht. Es fällt uns ja manchmal leichter, einfach anderen zuliebe was zu tun. Mir ist da eingefallen, dass anscheinend der Waisenvater Georg Müller von London mal gesagt haben soll, vielleicht war es auch ein anderer, ihr werdet Gott im Himmel mal für jeden Penny danken, den ich euch damals abgeluchst habe. Die haben es ihm zuliebe gegeben, in dem Fall nicht Gott zuliebe, und doch ist es dann später, hat sich's verwandelt, dass es Gott zuliebe war. Und dass es bei Gott auch Frucht getragen hat. Wie gesagt, ist nicht die optimale Motivation, aber wenn sie zur richtigen hinführt, zu dem Gott zuliebe, dann kann auch das eine Hilfe sein. Deshalb, so sagt zumindest ein Ausleger, von dem ich es habe, hat es der Paulus hier so gesagt und seine Person hier in die Waagschale gelegt. Das macht er ja an mehreren Stellen, wo man sich immer wieder diese Frage stellt. Warum tut er das hier? Noch den Vers 17 und 18. Und wenn ich auch geopfert werde bei dem Opfer und Gottesdienst eures Glaubens, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Darüber sollt ihr euch auch freuen und sollt euch mit mir freuen. Paulus rechnet mit der Möglichkeit, dass er sterben wird um des Evangeliums willen. Er ist ja in Rom in dieser Untersuchungshaft. War wahrscheinlich keine strenge Haft, aber auch nicht die Möglichkeit, da zu fliehen. Er wollte auch nicht fliehen, er wollte diesen Prozess abwarten, weil er sich berufen hatte auf den römischen Kaiser. Aber er rechnet damit. Und dieses Opfer ist er bereit einzugehen, um des Glaubens der Gemeinde willen, um des Gottesdienstes der Gemeinde willen. Nicht nur der äußere Gottesdienst, sondern der Gottesdienst des ganzen Lebens, dass Menschen dazu gekommen sind, Gott in Wahrheit anzubeten und seinen Sohn Jesus Christus, der jetzt auf dem Thron sitzt. Ich möchte nur auf den Predigtext letzten Sonntag beziehen, wo Jesus auch sagt, dass wir unser Leben hassen sollen und nicht lieben, um seinetwillen. Paulus hat sogar die Freude dazu, auf sein Leben zu verzichten. Er sagt ja das. Und so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Wenn das sein muss, dann freut er sich. Und in letzter Konsequenz bestätigt er damit nur das, was er von den anderen gefordert hat in Vers 14. Tut alles ohne Murren und ohne Widerspruch. Im Grunde sagt er, ich möchte das tun ohne Murren und ohne Widerspruch, sogar mit innerer Freude, was eventuell auf mich zukommt. Woher kommt so eine starke Motivation? Also ich kann mir das irgendwie nicht richtig vorstellen, wie einer sagt, ich freue mich da fürs Evangelium, mein Leben hinzugeben. Ich denke, dieser Paulus hat einfach viel stärker, als wir es vielleicht uns heute vorstellen können, mit dieser Überzeugung gelebt, dass das Evangelium diese rettende Botschaft ist. Und zwar nicht nur für diese Zeit, sondern für alle Ewigkeit. Für die Welt Gottes, die über dieser Wirklichkeit steht. Und dafür lohnt es sich für ihn auch zu sterben. Denn diese Botschaft hört nicht auf hier am Ende dieses Lebens und dieser Welt, sondern geht weiter. So wie es eben in 1. Korinther 15 allen gesagt hat, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist unser Glaube nichts. Aber weil er auferstanden ist, ist der Glaube alles. Und dafür lohnt es sich dann sogar zu sterben. Dass wir doch darum beten, dass wir noch viel mehr wieder ergriffen werden von dieser Botschaft, dass Ewigkeit ja, Gott für uns bereit hat. Und dass er einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird durch seinen Sohn Jesus Christus. Das ist diese Botschaft. Jetzt kommen wir zum zweiten Abschnitt, da geht es natürlich etwas schneller. Das wäre dieser zweite Abschnitt, Vers 19 bis 30, ist auch wieder unterteilt. Von 19 bis 24 geht es um die Sendung des Timotheus. Timotheus war ja der eigentlich beste Mitarbeiter des Paulus und mehrfach hat er ihn in Vertretung seiner Person zu den Gemeinden geschickt. Und einiges wird hier deutlich von seinen Qualitäten. Das heißt, er ist eines Sinnes mit ihm. Also es bestand eine totale geistliche Übereinstimmung zwischen den beiden. Er konnte sich voll auf den Timotheus verlassen. Und dann war er rein in seinen Motiven. Das, was er vorher sagt, seid lauter. Rein im Gegensatz zu den anderen, wo es heißt, und ziemlich hart, denn sie suchen alle, dass ihre, wie geht's weiter? Ich hab's gerade geschwind. Genau, sie suchen alle, dass ihre nicht das, was Jesu Christi ist. Ist ja schon hart, dass er davon ausgeht, dass die meisten, alle, damit sind wohl die meisten gemeint, Verkündiger in ihren Motiven nicht das suchen, was Jesu Christi ist. Und weiß nicht, ob sich das total geändert hat. Ich bin jetzt natürlich bei diesem Vers in der Auslegung irgendwo ein Stückchen befangen. Denn als Verkündiger ist man da angesprochen. Ich möchte die Chance nützen, Sie zu fragen, wo denken Sie, kann das alles auftreten, dass wir als Verkündiger das Unsere suchen und nicht das, was Jesu Christi ist. Vielleicht können Sie Beispiele nennen. Natürlich nicht von einzelnen Leuten, aber was da Gefahren da sind. Die eigene Ehre und das Denken, ich hab's gemacht. Sind zwei ganz wichtige Punkte. Mit der eigenen Ehre ist ja echt auch so ein Problem. Wenn man mal seine Aufregung überwunden hat, vorne zu stehen, dann gefällt es eigentlich jedem Menschen. Vor anderen zu stehen und andere, die alle jetzt so schön zuhören, das schmeichelt einem Menschen. Und das ist eine große Gefahr. Noch andere Sachen? Da hat gerade Paulus auch zu leiden drunter, dass es andere Verkündiger gab, die sehr, sehr gute, rhetorisch begabte Leute waren, wo offensichtlich ihm dazu die Gabe gefehlt hatte. Und dass sie dann die anderen höher achteten, obwohl er wahrscheinlich von seiner Erkenntnis her ihnen hätte viel mehr sagen können. Ja, da werden wir alle dran schuldig. Aber ja, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wie wir erkennen viel, aber im Leben umzusetzen ist viel, viel schwerer. Ja. Bis hin auch zum Geld, dass Leute das benutzen, um irgendwo gut zu verdienen. Glücklicherweise gibt es bei uns eine gewisse Gehaltsstruktur, wo man versucht, das zu unterbinden, aber selbst da ist es nicht ganz ausgeschlossen. Also Motive gibt es sicher noch einige. Danke für das Zusammentragen jetzt. Da scheint der Timotheus wirklich das absolute Vertrauen des Paulus bekommen zu haben. Nicht, dass der Timotheus ein ganz vollkommener war. Anscheinend war er manchmal auch etwas zaghaft und so. Der Paulus musste ihn immer wieder ermutigen, hat ja auch eine schwache Gesundheit, von den Briefen her wies man das, aber er war in diesem wirklich rein vor Gott, ein ganz großes Vorbild. Und dann heißt es, dass er gedient hat wie ein Kind. Und das, da kann man sagen, da wird was hoch zweimal in Potenz genommen. Einerseits dienen. Dieses Wort des absoluten Dienens wie ein Sklave, so ist es vom Wort her, dieses ganzen Dienens und der ganzen Hingabe und dann wie ein Kind, in dem Sinn, wie es eben im Jesus schon auch gebraucht hat, ein Kind, das sich so ganz vertrauensvoll hingibt, ein Kind, das nichts von sich erwartet, sondern alles vom Vater. Also das ist dienen wie ein Kind, das ist eigentlich wirklich dieser Vertrauensgehorsam in Potenz. Und natürlich ist diese geistliche Kindschaft mehr als das menschliche Kindsein, weil Kinder dienen ja nicht immer gerne, sondern dieses ganz vertrauensvolle ihm dienen. Das sind diese Eigenschaften des Timotheus, die Paulus so sehr schätzt und auch deshalb dann den Philippern den Timotheus so empfiehlt. Und ich denke, für uns alle als Christen ist dieser Timotheus ein Vorbild. Dann noch den letzten Abschnitt, Vers 25 bis 30, da wird berichtet, dass der Epaphroditus zurückgeschickt werden soll. Er war von der Gemeinde zur Unterstützung des Paulus nach Rom gesendet worden. Wie gesagt, diese Gefangenschaft war eine relativ freie. Da durfte er Leute haben, die ihm halfen, die vielleicht auch für ihn dann die Besorgungen machten, die sozusagen, ja, so persönliche Unterstützungsdienste machten, persönliche Sekretäre des Gefangenen waren. Und dieser Epaphroditus war von den Philippern zur Unterstützung des Paulus nach Rom geschickt worden. Aber jetzt ist dieser Epaphroditus sehr erkrankt, vielleicht durch die harte lange Reise. Und der Nachrichtenfluss ging da zwischen Rom und Philippi ganz schön oft und die Philipper hatten mitbekommen, der ist jetzt krank und kann gar nicht den Dienst tun oder nur eingeschränkt den Dienst tun, zu dem sie ihn ausgesandt haben. Und sie sind in Sorge um sein Leben und wie es ihm wohl geht. Und wahrscheinlich wurde der Epaphroditus auch wieder dadurch unruhig, dass er nicht wusste, damals gab es halt kein Telefon, was denken die sich jetzt in der Heimat, was für Sorgen machen die sich. Und vielleicht hat er auch etwas Heimweh bekommen. Und Paulus bekommt die Gewissheit, er soll ihn wieder zurückschicken. Nicht weil er untauglich ist, sondern weil es für die Gemeinde das Beste ist. Und Paulus sieht, dass in dieser doch jetzt unerwarteten und auch schweren Wegführung Gottes Wille drinsteckt, dass Gottes Wille sich erfüllt. Das ist ein Trost für alle, wo es mal nicht so klappt, wie man es sich gedacht hat. Paulus ist nicht traurig, sondern freut sich uneigennützig darüber, dass jetzt der Epaphroditus an anderer Stelle Gott vielleicht wieder besser dienen kann. Was passiert bei uns, wenn Missionare zurück müssen, vielleicht gerade weil sie krank werden? Es passiert ja auch immer wieder, wenige Zeit auf dem Missionsfeld, sie werden krank und müssen zurück. Wir sind enttäuscht in der Regel und denken, was wir verstehen Gottes Weg nicht. So hätte Paulus auch reagieren können. Jetzt hätte einer kommen sollen zur Unterstützung und er liegt krank und da und braucht selber Unterstützung. Aber er sieht hier Gottes Güte drin, dass Gott mit dem Epaphroditus was anderes vorhat und schickt ihn zurück. Und dann heißt es auch, und das ist, glaube ich, auch was ganz Wichtiges und Konkretes, so nehmt ihn nun auf, Vers 29, so nehmt ihn nun auf in dem Herrn mit aller Freude und haltet solche Menschen in Ehren. Denn um des Werkes Christi willen ist er dem Tode so nahe gekommen, da er sein Leben nicht geschont hat, um ihr zu dienen an eurer Statt. Ich denke, da steckt auch wieder was Wichtiges drin. Manchmal werden Missionare, wenn sie so auf Heimaturlaub kommen, wie halbe Heilige angesehen und diese Märtyrer beinahe fürs Reich Gottes. Das ist den Missionaren oft dann peinlich und so. Aber manches Mal, vor allem wenn sie dann für immer zurückkommen, bekommen sie vielleicht auch manchmal zu wenig Ehre. Also ich habe zum Beispiel schon gehört, dass die Liebenzeller Mission durchaus zum Beispiel große Schwierigkeiten hat, zurückgekommene Missionare wieder auf eine Predigerstelle zu bekommen. Weil da heißt es dann bei allen, ja, Missionar, der ist jetzt 6 oder 12 oder noch mehr Jahre weg vom Fenster gewesen, wir wollen ganz jungen, spritzigen und so weiter und so fort. Also dass das gar nicht immer einfach ist, dass solchen Leuten, die wirklich gedient haben und viel verzichtet haben, auch verzichtet haben drauf, hier 12 Jahre gesellschaftlichen Verhältnisse und die Entwicklung mitzubekommen, dass man denen die genügende Ehre erweist. Also ich denke einfach, weil es von dem Text her so ist, dass wir uns das so sagen lassen, dass solche Leute wirklich auf Ehre und Fürsorge brauchen, die sich ihr Leben auch in diesen Dienst gestellt haben. Ja, ein Abschnitt, es sind ja 2 Abschnitte, sehr unterschiedlich. Das eine sehr die inhaltlichen Dinge, das andere, wo wir irgendwo sehen, wie es da damals ging und wie auch äußere Verhältnisse geistlich bewältigt wurden. Aber in beidem steckt die Freude drin. Und das will ich Ihnen jetzt noch am Schluss zur Aufgabe geben, dass wir miteinander den Text nochmal durchgucken, wie oft hier Dinge genannt sind zur Freude, weil ja der Philipperbrief dieser Freudenbrief des Paulus ist. Wenn Sie das erste gefunden haben, sagen Sie es einfach, welcher Vers, und lesen Sie es vor. Er freut sich und möchte der Gemeinde das wirklich ans Herz legen, sich mit ihm zu freuen. Ja, Vers 17 und 18, schön. Genau, lesen Sie es.
Ich habe ihn aber desto eigener gedankt, auf dass ihr ihn seht und wieder fröhlich werdet und ich auch der Traurigkeit gehen kann. Und der nächste auch. So nehmt ihn nun auf in den Herrn mit allen Freuden und habt solche Leute in Ehre.
Schön. Paulus sieht einfach Grund zur Freude. Er hat Grund zur Freude, er hat auch Hoffnung. Diese eine Hoffnung hat sich wohl nicht mehr bewahrheitet, dass er die Philipper noch einmal sehen konnte. Wir wissen es nicht ganz genau. Aber er hat Hoffnung in Jesus Christus und sieht die verschiedenen Möglichkeiten, die Gott ihn führen kann, und sieht, dass beides ja so ist, dass er sich freuen kann. Das eine, dass er für Jesus Christus diesen Märtyrerdienst tut, und das andere, dass er die Gemeinde nochmal sehen darf. Beides ist für ihn Grund zur Freude. In unserem Leben ist sicher noch auch manches offen, und dass wir einfach sehen, wie er uns führt. Es ist Grund zur Freude, nicht immer Freude, die so ganz schnell und überschäumend kommt, aber Freude, die gewirkt ist durch das, dass einfach dieses Evangelium uns Freude in unser Leben hineinschickt und hineinschenkt.